Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Über die 10 wichtigsten Treiber der Transformation von Versicherungsunternehmen habe ich mit Dr. Gerhard Schmitz gesprochen, seit Mitte 2024 Vorsitzender des Vorstands des Kontinentale Versicherungsverbunds. Zu den bedeutendsten Veränderungskräften zählen seiner Ansicht nach, wie in anderen Branchen auch, die Digitalisierung, vor allem mit Hilfe von KI, Nachhaltigkeit und ähnlich den Banken, die Regulierung. Dr. Schmitz weist darüber hinaus aber noch auf einen problematischen Corona-Nachholeffekt hin.
Es ist tatsächlich so, dass wir nach Corona einen unglaublichen Anstieg an Leistungsanträgen, insbesondere in der Krankenversicherung, hatten. Mhm. Ja. Aber auch natürlich beispielsweise im Sachbereich, im Kfz-Bereich. Mhm. In Corona ist nicht viel passiert. Menschen sind kaum zum Arzt gegangen. Sie haben Operationen aufgeschoben, sind auch weniger Auto gefahren insgesamt, sodass wir eine relativ ruhige Zeit in der Leistungsentwicklung hatten. Diese Zeit ist endgültig vorbei und wir sehen erheblich ansteigende Leistungsfälle, sowohl im Sachbereich, sprach gerade das Beispiel Kfz, aber insbesondere auch im Krankenversicherungsbereich. Unsere Kunden gehen viel häufiger wieder zum Arzt, sie werden auch offenbar häufiger operiert und sie reichen regelmäßig in hohen Zahlen ihre Leistungsabrechnungen ein.
Und Medizin ist auch teurer geworden, wie viele andere Bereiche auch, oder?
Viel teurer.
Lieber Dr. Schmitz, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Und heute wollen wir in diesem Rahmen mal einen Blick auf die Assekuranz werfen. Sie sind seit einem guten Jahr Vorsitzender des Vorstands des Kontinentale Versicherungsverbundes in Dortmund. Und zum Amtsantritt, so kenne ich es, entwirft man häufig eine Strategie, wie man mit den zentralen Veränderungen in der Branche umgehen will. Also insofern beschäftigt Sie das Hauptthema ja auch unseres Podcasts, Transformation. Unabhängig davon, welche Quellen man heranzieht, es werden immer ähnliche Treiber dieser Transformation benannt. Und ich habe mir mal die Top 10 herausgesucht. Die würde ich heute gerne mit Ihnen einmal im Überblick beleuchten. Starten wir mit der künstlichen Intelligenz, die als Revolution bezeichnet wird. Nicht nur, aber eben auch und gerade auch für Ihre Branche, weil sämtliche Prozesse von der Kundengewinnung bis zur Schadensbearbeitung sich radikal verändern würden. Vielleicht erstmal die Frage, wie ist denn eigentlich der Stand in Ihrem Haus und wie ist dann die Perspektive für den Einsatz von KI?
Ja, lieber Herr Professor Paul, erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich Teil dieser Podcast-Reihe sein darf. Das freut mich wirklich sehr. Mache ich auch sehr gerne einen solchen Podcast. Vielleicht nur eine Anmerkung vorweg zum Amtsantritt. Ja, da werden häufig Strategien entworfen oder neu entwickelt. Das war bei mir zum Glück nicht erforderlich, weil ich schon seit 2015 Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden war und schon lange im Vorstandsteam bin. Und wir, das zeichnet die Versicherungsbranche ja auch immer noch insgesamt aus, eine hohe Kontinuität leben und insofern alles strategisch schon gut eingeleitet und vorbereitet war. Ich musste keine neue Vision und keine neue Strategie
haben. Höchstens nuancieren oder
Akzentuieren, auf veränderte Rahmenbedingungen anpassen, natürlich das, was man tut. Aber es gab hier nichts aufzuräumen oder ähnliche Dinge. Wir zeichnen uns wirklich durch hohe Kontinuität zum Glück nach wie vor aus, auch in der Vorstandsarbeit. Ja, aber es gibt neue Themen und insbesondere das Thema künstliche Intelligenz hat enorm an Fahrt aufgewonnen. Es ist manchmal schon ein wenig ein Hype, würde ich sagen. Und es ist nach meiner Wahrnehmung auch zurzeit ein großer Kommunikationshype. Das auch in der Versicherungsbranche. Es wird viel veröffentlicht, es wird viel erzählt, auch Konferenzen. Das ist auch gut und richtig so. Man will ja auch hören, was Unternehmen in unserer Branche tun. Aber häufig ist es noch Ankündigung und es ist Strategie und es ist vielleicht auch noch Vision. Und in der Umsetzung ist nach meiner Wahrnehmung in der Branche schon einiges passiert, aber da liegt noch ein großes Feld vor uns. Und das gilt auch für unseren Verbund. Wir sind ohnehin dafür bekannt, nicht unbedingt immer der First Mover sein zu wollen. Wir wollen aber auch nicht der Last Mover sein und Entwicklung wirklich verpennen, sage ich mal ganz platt. Das tun wir auch nicht, aber wir beobachten den Markt sehr sorgfältig, schauen uns an, was macht langfristig wirklich Sinn, bevor wir große Summen investieren und möglicherweise auch versenken, und sortieren das für uns aus, was uns weiterbringt, was uns wirklich weiterbringt. Und momentan ist es so, da sind wir nicht allein in der Branche, wir arbeiten stark im Bereich KI an Tools, die erstmal relativ einfache Anwendungen darstellen, die zum Beispiel es ermöglichen, aus der unendlichen Vielzahl von Arbeitsanweisungen, Richtlinien, Tarifinformationen, die wir in den Häusern und auch bei uns haben, die wichtigsten Informationen schnell herauszufiltern, so wie man das auch kennt, wenn man beispielsweise bei ChatGPT eine Frage eingibt, dass man schnell eine konzentrierte, gebündelte Information bekommt. Und diese Systeme bauen wir gerade für den Innendienst, aber auch für unsere Agenturen, die dieselbe Problematik haben. Gerade in der Kundenberatung müssen immer alle Tarife, alle Merkmale parat haben. Momentan geht das noch relativ mühsam. Entweder man weiß es oder man muss es suchen. Aber mit solchen Tools, da versprechen wir uns wirklich mehr Effektivität, mehr Produktivität. Und zwei weitere Bereiche, in denen wir intensiv arbeiten, sind KI-Tools im Bereich Schadenerkennung und Schadenbearbeitung. Das geht zum Teil schon vollautomatisch, dass wir gerade bei kleineren Schäden durch die KI begutachten lassen, im Grunde genommen. Was liegt für einen Schaden an einem Kfz vor? Was ist ungefähr die Höhe der Reparatur? Und können so Schäden viel schneller bearbeiten und abwickeln. Und ein weiterer großer Bereich ist das Betrugsmanagement. Da rüsten wir natürlich auf, weil die Gegenseite sozusagen auch stark aufrüstet. Und wir analysieren nicht nur Fotos mit KI, wir bekommen KI-generierte Fotos, wo Schäden wirklich einfach nachgestellt werden. Da wird dem KI-Pool auf der anderen Seite gesagt, ich hätte gerne einen Schaden eines Golf GTI meinetwegen. Das Auto ist weiß und hat den Schaden rechts hinten und die Höhe soll so und so viel sein. So, und dann ist es an uns natürlich, solche Tricks aus dem KI-Bereich mit KI wiederum zu erkennen, weil sonst kommen wir mit dieser Arbeit gar nicht nach, und zum Beispiel Fotos zu analysieren, ob sie echt sind oder nicht. Im Bereich Kundenberatung und Kundenbetreuung setzen wir, ich kann jetzt nur für unser Haus an der Stelle sprechen, noch keine KI ein. Es wird sicherlich zukünftig KI-Unterstützung geben, wie ich es gerade sagte, durch schnelles Auswerten von Tarifinformationen beispielsweise. Aber wir würden nie eine vollständige Kundenberatung durch eine KI durchführen lassen. Das wäre auch nicht unser Anspruch. Ja. Unser Anspruch ist immer noch die Rundumbetreuung, persönlich mit einem Ansprechpartner, der sich auskennt und ein Mensch ist.
Ja. Stichwort Schadensbearbeitung, die Branche insgesamt, so ging es neulich durchs Handelsblatt, steht so ein bisschen am Pranger, dass Leistungsanträge sehr, sehr langsam bearbeitet würden. Worin liegt die Ursache, dass es offenbar bei vielen Häusern gerade dort hakt?
Ja, ich glaube gar nicht, dass Leistungsanträge langsam bearbeitet werden. Die werden so schnell bearbeitet wie früher, aber es sind noch viel mehr geworden. So, das ist tatsächlich so, dass wir nach Corona einen unglaublichen Anstieg an Leistungsanträgen, insbesondere in der Krankenversicherung, hatten. Ja. Aber auch natürlich beispielsweise im Sachbereich, im Kfz-Bereich. In Corona ist nicht viel passiert. Menschen sind kaum zum Arzt gegangen, sie haben Operationen aufgeschoben, sind auch weniger Auto gefahren insgesamt, sodass wir eine relativ ruhige Zeit in der Leistungsentwicklung hatten. Diese Zeit ist endgültig vorbei und wir sehen erheblich ansteigende Leistungsfälle, sowohl im Sachbereich, sprach gerade das Beispiel Kfz, aber insbesondere auch im Krankenversicherungsbereich. Unsere Kunden gehen viel häufiger wieder zum Arzt, sie werden auch offenbar häufiger operiert und sie reichen regelmäßig in hohen Zahlen ihre Leistungsabrechnungen ein.
Und Medizin ist auch teurer geworden, wie viele andere Bereiche auch, oder?
Viel teurer. Wir haben gerade in den beiden, ich kann immer die beiden Bereiche nennen, weil es trifft auf beide komischerweise zu, eine Inflation, die deutlich über der allgemeinen Inflation liegt. Gerade im Kfz-Bereich, das konnte man ja überall in der Presse lesen, weil es auch ein Branchenproblem ist, den wir wirklich überrascht, was wir inzwischen an Werkstattkosten und Ersatzteilpreiskosten haben. Muss an der Stelle aber auch sagen, bei Ersatzteilpreisen, insbesondere Karosserieteile, haben einen Designschutz. Mhm. Es gibt im Grunde keinen Wettbewerb. Mhm. Kann es nicht von Drittanbietern kommen. Mhm. Und es ist nur eine Vermutung, aber es könnte natürlich sein, dass auch Automobilkonzerne an der Stelle sich denken, naja, man kann auch an Ersatzteilen verdienen. Auf jeden Fall sind die Kostensteigerungen in dem Bereich auffallend hoch. Und das ist eine Riesenherausforderung für die Versicherer. Die Branche hat im Kfz-Bereich in den letzten Jahren wenig bis keine Gewinne gemacht oder sogar Verluste geschrieben. Denn natürlich können wir unsere Beiträge nicht im Vorfeld erhöhen, in der Erwartung einer möglicherweise anziehenden Inflation, sondern wir laufen immer nach und verteilen im Wesentlichen auch um. Das heißt, am Ende trägt es das Versicherungskollektiv, das ist Kernbestandteil des Versicherungsgeschäftes. Und es ist eben nicht so, wie manchmal der Eindruck erweckt wird, da flattern den Kunden riesige Tarifanpassungen auf den Tisch und wir verdienen enorm an diesen Tarifanpassungen, tun wir gar nicht. Es ist tatsächlich ein Hinterherlaufen hinter diesen inflationären Effekten. Ja, aber nochmal vielleicht ganz kurz, weil das ist ein wirklich wichtiges Thema, was uns auch sehr am Herzen liegt. Die Rückstandssituation, die es eben in der Branche gibt, die auch die BaFin völlig zu Recht aufgegriffen hat. Es ist eben zum einen dieser enormer Anstieg an Leistungsanträgen, wo man auch ein Stück weit hinterherläuft, weil man kann als Unternehmen auch nicht immer so viele Ressourcen vorhalten
Kapazitäten. Für den
der Fälle. Ja, man passt natürlich auch aus Kostengründen die Kapazität der Leistungsentwicklung an und die ist uns tatsächlich ein Stück weit weggelaufen. Das kann man nicht anders sagen. Hinzu kommt, dass uns auch die demografische Entwicklung ereilt. Es gehen viele erfahrene Sachbearbeiter in den Ruhestand, wie in anderen Branchen auch. Und die zu ersetzen durch wirklich qualifizierten Nachwuchs am anderen Ende ist momentan relativ schwierig. Stichwort Fachkräftemangel. Und wir beschäftigen in diesen Bereichen natürlich Fachkräfte. Wir sourcen nichts an irgendwelche Callcenter oder ähnliche Dinge aus. Wir legen immer noch Wert auf eine qualitativ hochwertige Bearbeitung. Dazu brauchen wir die Menschen. Dann kommt noch hinzu, und das hat schon was vielleicht auch mit der Geschwindigkeit zu tun. Die Komplexität steigt natürlich auch ständig an. Wir haben zunehmende regulatorische Anforderungen aus dem Geldwäschebereich, aus dem Datenschutzbereich. Sämtliche Prozesse, und seien sie noch so klein, sind zu dokumentieren, nachzuweisen, festzuhalten. Auch bei kleinen Prozessveränderungen, die man vornimmt, um Prozesse zu beschleunigen, gilt das natürlich. Also wir haben schon einige Hemmschuhe auch noch zusätzlich, die es früher in dieser Form nicht gab. Und schließlich und letztendlich ist es auch so, dass viele Versicherungsunternehmen, für uns gilt das auch, gerade in einer technologischen Transformation sind. Wir haben viele alte Systeme, das ist für einen Versicherer nicht unüblich, denn wir haben viele alte Tarife, wir haben viele Kunden, die schon sehr lange bei uns sind. Also muss alles, was man neu macht, da muss alles mitgenommen werden, migriert werden. Das heißt, der Neubau von technologisch zeitgemäßen, fortschrittlichen Systemen dauert auch relativ lang. Ja, also wenn man an ein Bestandsführungssystem, zum Beispiel einer Krankenversicherung, denkt, dann ist das eine Mammutaufgabe, die viele Jahre dauert, die große Herausforderungen mit sich bringt in Datenmigration und ähnlichen Themen. Gleichzeitig investiert man natürlich nur noch begrenzt in alte Systeme.
Ja.
Also auch diese technologische Transformation spielt sicher eine Rolle, wenn man sich das Thema Leistungsmengen, Entwicklung und Bearbeitung, sprich auch Rückstandssituationen anschaut. Aber ich kann nur sagen, aus der Branche insgesamt bei uns auf jeden Fall, das ist eines der vordringlichen Themen, denn wir wollen unseren Kunden natürlich immer einen guten Service bieten. Und dazu gehört auch gerade bei einer Versicherung die akkurate und schnelle Abwicklung
von Leistungskunde. Das einfach, genau.
Und ich glaube, heute hat man diese Versicherung.
Und heute vielleicht noch mehr, weil es andere Branchen gibt, wo morgens bestellt, abends geliefert wird. Und so steigen vielleicht auch Ansprüche an dieses Thema.
Genau.
Der zweite Trend, digitale Ökosysteme, also komplexe Versicherungsleistungen ohnehin schon, dann aber auch die Produktpalette erweitern um Gesundheitsleistungen, Smart-Home-Technologien vielleicht, Finanzberatung und Ähnliches. Streben Sie den Aufbau solcher Ökosysteme an? Wer könnten die richtigen Partner dafür sein?
Da sind wir momentan sehr zurückhaltend. Wir konzentrieren uns nach wie vor auf unsere Kernkompetenzen im Versicherungsgeschäft. Es gibt natürlich Assistenzleistungen und Serviceleistungen, die unmittelbar mit unseren Versicherungen zusammenhängen. Aber wir sind nicht dabei, umfangreiche Ökosysteme zu bauen. Wir glauben auch, es gibt genügend Anbieter am Markt, wo man das auch selber als Kunde, wenn man das unbedingt möchte, machen kann und dafür auch das Geld ausgeben möchte. Denn das gibt's natürlich alles nicht kostenlos.
Klar.
Wer ein solches Ökosystem haben will, kann es sicherlich auch selber zum Teil bauen, aber wir sind nicht dabei, da ein großes Angebot auszuschreiben.
Aber der Online-Vertriebskanal, der wird ja auf jeden Fall verstärkt. Da gibt es bestimmte Erwartungen auch der Kunden. Wie sehen denn die für Sie tätigen Makler diese Entwicklung, die teilweise vielleicht an Ihnen vorbeiläuft?
Ja, das sollte eben nicht sein.
Wie kann man das verhindern? Ja,
also erstmal ist für uns ganz wichtig, wir arbeiten mit Maklern und unsere eigenen Ausschließlichkeitsorganisationen zusammen. Aber für beide gilt natürlich die Frage, wie geht man mit Online-Geschäft um? Also wir haben in unserem Verbund auch einen Direktversicherer, der sehr viel Online-Geschäft macht, der auch keinen eigenen Vertrieb hat. Logischerweise macht er das. Der ist aber mit eigenen Produkten am Start, die extra auch zugeschnitten sind für Online-Abschlüsse, also einfache, standardisierte Produkte mit eigenen Antragsstrecken. Bei den anderen Vertrieben ist es so, dass natürlich auch die Vertriebe Online-Unterstützung und Online-Antragsstrecken sehr begrüßen. Das beschleunigt die Prozesse, es macht sie kostengünstiger, sie sind auch zeitgemäß.
Ja.
Aber es ist immer wichtig, dass sie nicht an den Vertrieben komplett vorbeilaufen.
Der Kunde darf eh nicht weggenommen werden.
Natürlich will der, das ist unsere Erfahrung, wir haben auch jedes Jahr eine große Studie zu diesen Themen. Es ist nach wie vor so, dass bei Versicherungsleistungen und Produkten der Kunde immer noch die persönliche Beratung präferiert. Interessanterweise auch in der jüngeren Kundschaft. Wir fragen natürlich auch gezielt die jungen Menschen, ob sie sich ausschließlich Online-Abschlüsse vorstellen können. Und spätestens bei den komplexeren Produkten, wie dem Abschluss einer Krankenversicherung, verlassen sich die Kunden und gerade auch die Jüngeren immer noch auf die persönliche Beratung und ganz wichtig im Versicherungsbereich das persönliche Vertrauen zu demjenigen, der sie berät. Und dieses Vertrauen haben sie offenbar nicht umfassend bei KI-Anwendungen wie ChatGPT, die kann man ja auch fragen. Aber das ist wohl noch nicht so vertrauenswürdig wie der persönliche Berater. Zum Glück kann ich nur sagen, denn der ist ja auch entsprechend vorbereitet und ausgebildet für diese Beratung. Und insofern wird es auch von den Kunden gewünscht, dass die Vertriebe, Makler und die Ausschließlichkeit eine persönliche Beratung und Betreuung anbieten, die aber dann arrondiert wird durch Online-Angebote, beispielsweise ein Kundenportal, wo Kunden selber einfache Dinge wie eine Adresse meinetwegen ändern können. Dazu brauche ich auch nicht mehr zwingend manuelle Prozesse und eine umfassende Beratung.
Ja. Ja. Was jetzt aber Digitalisierung auch noch ausmacht, ist, dass man Daten nutzt, um Kundenrisiken besser einzuschätzen und auf der Basis eben auch Tarife stärker zu personalisieren. Gibt es hier noch weiteres Potenzial und gibt es vielleicht auch ein markantes Beispiel, was Sie da vor Augen haben?
Es gibt vielleicht noch weiteres Potenzial, aber es gibt sicher auch Grenzen.
Mhm.
Denn man muss ja schon sehen, die Grundidee einer Versicherung ist ein Risikoausgleich im Kollektiv.
Mhm.
Das Kollektiv muss, damit Risiken versicherbar sind, immer hinreichend groß sein, sonst funktioniert es eben nicht. Und wenn wir durch immer stärkere Individualisierung der Risikoerfassung und Bemessung und vom Pricing kleinere Teilgruppen schaffen, dann funktioniert irgendwann das Versicherungsprinzip nicht mehr. Weil dann zahlt im Grunde jeder nur noch sein individuelles Risiko und der Ausgleich im Kollektiv findet dort dann nicht mehr statt. Aber es gibt natürlich, kann man Teilkollektive bilden, die immer noch groß genug sind, wie zum Beispiel Fahrleistungstarife, wo Kfz-Versicherungskunden nach ihrer Fahrleistung im Jahr eine Prämie bezahlen, dann wird das geclustert und wir können danach die Prämie ermitteln. Oder es sind auch Berufsgruppen, beispielsweise in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Also auf diesem Level ist das sinnvoll.
Ja. Ein Risiko, was ja in den letzten Jahren immer weiter nach oben geschossen ist, von den Fallzahlen, auch vom Ausmaß, von den Schäden her, das ist das Cyberrisiko. Und für viele Unternehmen wird das eine immer größere Gefahr. Gibt es auch bei Ihnen Angebote, das Cyberrisiko zu versichern, also sich dagegen zu schützen? Oder kommt das vielleicht auch bei Ihnen?
Ich habe hier einige Produktunterlagen mitgebracht, die ich gerne im Detail vorstellen möchte. Ich kann auch gleich sagen, bei wem man das abschließen kann. Nein, ich glaube, so ist es nicht gedacht. Aber es ist ja eine konkrete Frage nach Produktangebot. Und ja, das haben wir. zum Continentale-Verbund gehört auch die Mannheimer Versicherung, mhm. die viele Markenprodukte hat und Spezialprodukte. Dazu zählt auch der Bereich Cyberversicherung. Ja. Wir decken Cyberrisiken ab, auch im gewerblichen Bereich, allerdings nicht in einer zu großen Größenordnung. Wir beschränken uns auf eher kleinere bis mittlere Gewerbebetriebe.
Aber steigt denn da die Nachfrage im Zeitverlauf?
Ja, interessanterweise ist es so, dass wir etwas verwundert sind, wie wenig Versicherungen noch nicht nur bei uns, sondern generell abgeschlossen werden. Mhm. Die Abdeckungsquote mit Cyberversicherung ist noch relativ gering, gemessen an den Risiken, die bestehen. Ja. Das heißt wiederum, dass das Risikobewusstsein für den Absicherungsbedarf noch nicht sehr verbreitet ist.
Oder sind die Prämien so hoch?
Nein, überhaupt nicht. Die Prämien sind nein, natürlich wie man nicht. Sie sind risikoadäquat. Wobei risikoadäquate Prämienfindung in einem Bereich, der sich gerade entwickelt und wo man auch nicht weiß, wie hoch nachher tatsächlich auch Kumulschäden vielleicht sein können, wenn ein Hacker ganze Bereiche lahmlegt, ist schon schwierig. Deswegen arbeiten wir auch stark mit Rückversicherungen zusammen, die wiederum auf der nächsten Ebene das Risiko streuen und mischen. Das ist für einen einzelnen Versicherer extrem schwierig. Aber es ist erstaunlich zu sehen, auch im gewerblichen Bereich, dass natürlich das Auto mit einer Vollkaskoversicherung abgedeckt wird. Es könnte ja eine Beule in der Tür sein, die dann vielleicht ein paar tausend Euro kostet. Aber eine Cyberversicherung oft nicht abgeschlossen wird. Und da reden wir nicht über eine Beule in der Tür, sondern wir reden unter Umständen, und es gibt inzwischen viele prominente Beispiele, die auch veröffentlicht sind. Jaguar Land Rover ist ja, glaube ich, ein ganz prominentes Beispiel, wo Monate der Betrieb stillstand. Und in diesen Situationen geht es natürlich auch um Geld, wobei immer die Frage ist, zahlt man Erpressern Geld, ja, nein, was bringt das noch? Und da sieht man auch, dass häufig dann diese Token zum Freischalten gar nicht funktionieren, das Geld ist umsonst weg. Aber was deswegen auch noch wichtiger ist, ist in solchen Situationen die Serviceleistung. Ja, man braucht Forensiker, um Datenbestände wieder zugänglich zu machen. Aber man braucht sogar Psychologen im Team, die in einer schwierigen Verhandlungssituation mit einem Erpresser aus dem Cyberkriminalitätsbereich verhandelt. Da ist ein ganzes Team gefragt, was ein Unternehmen normalerweise natürlich nicht hat. Jedes Unternehmen hat wahrscheinlich eine IT-Abteilung oder mehrere Mitarbeiter, die sich um IT kümmern. Die sind auch in der Regel sicher gut gerüstet für einen laufenden Betrieb, wenn sie alles unter Kontrolle haben und auch der Meinung sind, sie haben alles gut abgesichert. Das ist auch gut und in Ordnung so. Aber ein Cyberangriff ist eine völlig andere Situation. Ja, da steht man plötzlich vor einem existenzbedrohenden Risiko. Wenn ein mittelständischer Betrieb über Tage und Wochen nicht an seine Daten kommt, dann kann es schnell vorbei sein mit dem Betrieb. Ja. Und dann geht es eben darum, sehr schnell zu unterstützen und Hilfe zu leisten. Und das ist Teil auch unseres Versicherungspaketes und auch anderer Versicherungspakete am Markt. Mhm. Aber ich kann nur immer dafür sensibilisieren, sich mit diesem Risiko insbesondere zu befassen. Denn es ist wirklich erschreckend, wie viele Angriffe, Cyberangriffe es gibt. Und erschreckend ist auch, wie häufig sie erfolgreich sind. Und die machen, das ist nicht so, dass sie nur große Institutionen angreifen. Wir kennen dann auch, weil wir die Versicherung haben, das Datenmaterial ganz gut. Da wird auch der Sportverein um die Ecke möglicherweise Opfer eines Cyberangriffs.
Auf der Risikoseite der Digitalisierung setzt jetzt ja auch wieder eine neue Regulierung an unter der Abkürzung DORA. Für die, die es noch nicht gehört haben, Digital Operational Resilience Act. Also es geht um eine EU-Verordnung, die Finanzunternehmen zur Stärkung ihrer eigenen digitalen operativen Resilienz verpflichtet. Wie setzen Sie diese Vorschriften um? Welche Aufwendungen sind in Ihrem Haus damit verbunden?
Ja. Normalerweise stimme ich jetzt ein Klagelied an, weil es
bei Regulierung.
Genau, es geht um Regulierung und Bürokratie. Aber natürlich sind viele Regulierungen und viele Richtlinien, die auf den Weg gebracht werden, auch äußerst sinnvoll. Es ist ja nicht alles falsch, was gemacht wird. Manchmal ist die Bürokratie überbordend und wir ächzen unter Dokumentationspflichten und anderen Dingen. Hier bei DORA sehen wir das, nachdem wir den DORA-Prozess durchlaufen haben, uns DORA fit gemacht haben, doch deutlich anders. Das hat im Unternehmen noch einmal viel gebracht. Es ist nicht so, dass wir nicht vorher schon resilient waren. Das wäre für ein Versicherungsunternehmen grob fahrlässig. Das waren wir. Aber es ist tatsächlich so, dass wir verpflichtet wurden, noch viele Prozesse, die liefen, aber auch nochmal ordentlich zu dokumentieren, niederzuschreiben und vor allen Dingen nochmal zu durchdenken und abzustimmen an den Schnittstellen. Wer spielt alles hier noch eine Rolle? Was passiert in einem Notfall? Wie reagieren wir darauf? Das sind natürlich Themen, ja, die laufen mit. Mhm. Aber hier ist man nochmal gezwungen, sie bewusst im Vorfeld durchzuspielen. Und uns hat das schon tatsächlich auch weitergebracht. Das ist eine Regelung, wo ich sagen würde, ja, am Anfang großes Schrecken, weil so viel gefordert wurde, aber wir haben den Prozess durchlaufen, haben noch viel dokumentiert und bei auf diesem Wege regelt man auch Dinge noch besser, ja, die man vorher vielleicht schon hatte. Wir haben das nicht allein gemacht, wir haben das mit einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zusammengetan, weil in solchen Themen es einfach auch wichtig ist, jemanden an der Seite zu haben, der das schon mal woanders gemacht hat.
Mhm.
Der auch weiß, was ist realistisch, was kann man überhaupt alles dokumentieren und was kann man umsetzen und der einem einfach eine Hilfestellung gibt, damit man auch nichts vergisst in diesem riesen bürokratischen Wust. Also ich würde sagen, gerade auch mit Blick auf das Thema Cybersecurity, ist das eine ganz sinnvolle Regelung.
Ja. Eher klassisch ist ja die Regulierung im Kapitalanlagebereich, für den Sie ja auch mal zuständig waren bei der Continentale. Wenn Sie jetzt gefragt würden, an welchen Stellen wäre es notwendig und auch möglich unter dem Risikoaspekt, die Anlagevorschriften in der Assekuranz zu deregulieren, was wäre das?
Das kann ich aktuell immer noch sagen, weil ich immer noch für das Kapitalanlagencontrolling unseres Verbundes tätig bin. Ich darf das an der Stelle persönlich anmerken, weil ich 1995 der erste Kapitalanlagencontroller war und durfte diesen Bereich auch als Vorstandsvorsitzender behalten. Ich darf halt nur kein Risiko mehr aufbauen und deswegen hat ein Vorstandskollege die Anlagetätigkeit als solche übernommen. Aber ja, deswegen eines der Lieblingsthemen natürlich und vielleicht eine überraschende Antwort, ähnlich wie bei Dora. Ich persönlich bräuchte keine Erleichterung im Anlagerahmen.
Also auch nicht,
auch nicht für die Firma.
Aktienquote, wo immer wieder gesagt wird, die ist viel zu niedrig.
Das, ja, nun, man kann sie ja steigern. Das war früher so, als wir noch die alte Regulierung hatten, gab es quantitative
Anlagevorschriften.
Da war die Aktienquote aber auch damals bei maximal mit anderen Alternatives zusammen bei 30% der Kapitalanlage gedeckelt. Ich habe mir nie vorstellen können, wie ich 30% als Versicherer in Aktien halten soll. Also das war auch schon da keine besondere Restriktion. Und nun haben wir seit 2016 Solvency II. Und Solvency II hat auch viel Bürokratie mit sich gebracht. Aber es hat auch Erleichterungen mit sich gebracht. Und zwar insbesondere im Anlagerahmen. Denn es ist nun eine qualitative Aussicht. Ich habe keinen starren quantitativen Rahmen mehr und ich kann im Grunde genommen meine Aktienquote so hoch haben, wie ich will, wenn ich die Risikotragfähigkeit habe.
Ja.
Und insofern liegt es an jedem Unternehmen selbst, die Quote zu steuern, immer auf der Basis vorhandener, gegebener Risikotragfähigkeit.
Ja. Ja.
Aber ich finde das ein faires System, mit dem kommen wir bestens klar.
Ja.
Und es gibt auch keine Asset-Klasse, die wir nicht bedienen können.
Ja.
Und wir stoßen auch an keine Grenzen außer unseren selbst auferlegten. Und das macht auch Sinn.
Ja. Ja. Dritte und letzte Frage zum Thema Regulierung. Es gibt FIDA, wieder eine Abkürzung, Financial Data Access. Und Finanzdienstleister sollen nun verpflichtet werden, Kundendaten auch Drittanbietern, und zwar über standardisierte Schnittstellen, das sind die sogenannten APIs, zugänglich zu machen. Das kann Ihnen eigentlich jetzt aber in diesem Fall wirklich nicht gefallen, oder?
Also, sagen wir es so, uns gefällt es, wenn es den Kunden weiterbringt. Aber man muss, damit es den Kunden weiterbringt, natürlich auch sehr genau hinschauen, wer bekommt denn alles diese Daten. Und da haben wir schon Sorge, dass da auch große Datensammelstellen, die Googles dieser Welt, sei es direkt, weil es über Tochterunternehmen, je nachdem, wie das alles geregelt wird, Riesendatenmengen kommen und welche Datenauswertung auch immer damit treiben. Also es ist letztlich eine Kernfrage auch des Datenschutzes, was mit diesen Daten passiert, wohin sie gehen und wer sie auswerten darf. Eine größere Transparenz für Kunden, da ist nichts gegen zu sagen. Das ist natürlich schön, wenn man das in einem Blick hat.
Ein weiterer Trend, der zu den Top Ten zählt, wenn auch in letzter Zeit gesellschaftlich vielleicht so ein bisschen im Abstieg, nicht mehr ganz so gehypt, das Thema Nachhaltigkeit. Inwiefern hat es Ihre Produktwelt beeinflusst und tut es noch?
Ja, wir sind immer noch dabei, Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben im gesamten Unternehmen. Auch hier in unserem Neubau in Dortmund.
Danach wollte ich noch fragen, ein Jahr steht der jetzt so ungefähr.
Genau.
Ja.
Und steht immer noch, das ist schon
nachhaltig.
Nein, aber wir betreiben natürlich Nachhaltigkeit auch in der Kapitalanlage. Da sind wir auch schon sehr weit, würde ich inzwischen sagen. Wir haben ein Scoring-System für unsere Kapitalanlagen, das den Fortschritt in puncto Nachhaltigkeit anzeigt. Wir haben natürlich Ausschlusskriterien für Bereiche, in die wir nicht investieren wollen. Da achten wir schon sehr auf Nachhaltigkeit und tun das auch nach wie vor. Auch wenn momentan, das ist ja auch ein Auf und Ab, gerade ausgehend, denke ich, von den USA, das Thema jetzt ein bisschen ins Hintertreffen gekommen ist. Aber wir sind das Thema auch nicht angegangen als Modethema oder kurzfristiges Thema, sondern wie der Name ja schon impliziert, Nachhaltigkeit ist etwas Dauerhaftes. Versicherungsgeschäft übrigens per se auch. Deswegen haben wir immer schon in dem Sinne nachhaltig gearbeitet. Wenn man an einen Krankenversicherungsschutz denkt, wenn ein Neugeborenes bei uns versichert wird, vielleicht bis zum 105., 110. Lebensjahr, wo auch immer man landet.
Lebensversicherung,
das ist nachhaltig im Kern. Deswegen war das Thema auch nie fremd für uns, aber wir haben es trotzdem immer weiter ausgebaut und auch in die Zeichnungs- und Produktpolitik immer mehr integriert. Kleine Beispiele, es gibt spezielle Sachversicherungstarife, die günstiger sind, wenn man Reparaturen mit Gebrauchteilen durchführen lässt. Oder wenn man mit Reparaturen mit zertifizierten Produkten unter dem Label Nachhaltigkeit durchführen lässt. Wir haben auch in der Zeichnungspolitik bestimmte Dinge ausgeschlossen, die wir nicht versichern wollen. Es gibt bei uns spezielle Produkte für Photovoltaikanlagen, was Aktives sozusagen anzusprechen. Oder eben auch die Versicherung von E-Autos ist sicherlich ein Beitrag von uns und der Versicherungswirtschaft zum Thema Nachhaltigkeit und Produktpolitik.
Und beim Neubau, worauf haben Sie da besonders geachtet? Vielleicht auch als Beispiel?
Beim Neubau haben wir auf ganz vieles geachtet.
Aber unter dem Nachhaltigkeitsaspekt.
Also wir haben von vornherein darauf geachtet, dass wir eine Zertifizierung nach Goldstandard bekommen können. Die Zertifizierung läuft gerade. Auch das ist ein bürokratischer Prozess. Wir müssen sehr viele Unterlagen einreichen, die wir aber haben, weil wir das Gebäude eben von vornherein auch diese Goldzertifizierung gemäß der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen ausgerichtet haben. Und das beinhaltet zum Beispiel: Wir haben auf den Dächern Photovoltaikanlagen, obwohl alle Dächer begrünt sind. Das war gar nicht so einfach, ist aber gelungen, weil unter den Panels muss ja auch noch was wachsen. Aber da sind Spezialisten am Werk gewesen, die das sehr gut hinbekommen haben. Wir beheizen das Gebäude komplett mit Geothermie und haben dafür 90 Sonden 100 Meter tief in den Boden gerammt, was in einer Bergbauregion nicht ganz ungefährlich ist. Aber Sie sagten ja schon, das Gebäude steht ja schon ein Jahr. So haben wir das offenbar richtig gemacht. Es gibt 200 Fahrradparkplätze für rund 2000 Mitarbeiter. Das ist schon eine ganz gute Quote. 160 Elektroladestationen für Elektrofahrzeuge, für die im E-Auto kommen. Das ist für mich viel. Jedes Material hier im Gebäude hat einen Materialpass, ist also nachweisbar, wo es herkommt und es hat auch keine Schadstoffe in sich. Das gilt auch für Möblierung oder Teppichböden. Also wenn man mag, kann man sich auf den Boden legen und versuchen zu schnüffeln. Das wird bei uns nichts bringen. Das ist alles völlig einwandfrei. Alle Materialien sind auch wiederverwendbar für den Fall, den wir nicht wollen, aber man könnte sie wiederverwenden, wenn man das Gebäude anders ausrichten möchte. Wir betreiben sämtliche Standorte im Verbund bei uns inzwischen, auch diesen hier mit Ökostrom. Aber auch an anderen Bereichen haben wir auch Nachhaltigkeit geachtet. Im Betriebsrestaurant setzen wir sehr stark auf regionale Produkte und Bioprodukte. Und das war eine echte Herausforderung. Wir haben ja im Neubau auch viel neu möbliert und haben uns dazu entschieden, auch hier die Nachhaltigkeitskriterien durchzusetzen. Es gibt also kein echtes Leder mehr. Alle Ledermöbel sind Kunstledermöbel, hochwertig natürlich, damit sie auch halten, so wie man es im Automobilbau heute auch verwendet. Und es gibt kein Chrom mehr. Früher war es normal, wenn man ein Büro einrichtete, zu sagen, naja, das sieht ja schick aus, aber Chrom ist in der Herstellung sehr schädlich.
Okay.
Und wir haben uns natürlich beraten lassen, was sollte man unter Nachhaltigkeitskriterien besser tun und was nicht. Und so sind wir zu all diesen Entscheidungen gelangt.
Jetzt treffen wir uns heute ja auch genau in diesem Neubau und schon auf den ersten Blick, er ist groß. Und das wirft heutzutage auch die Frage auf, angesichts des demografischen Wandels einerseits und Remote Work andererseits, ist er nicht zu groß?
Nein, also das ist auf keinen Fall. Das hatten wir übrigens auch inzwischen aus Befürchtung. Gerade auch in der Corona-Zeit und danach Homeoffice aus der Corona-Zeit resultieren, haben wir natürlich gesagt, oh je, jetzt kommen die Mitarbeiter ja weniger ins Gebäude, aber es kommen viel mehr Mitarbeiter, weil wir sehr stark gewachsen sind. Wir sind seit Beginn der Planungsphase für diesen Neubau, und das liegt immerhin acht, neun Jahre inzwischen fast zurück, hat dieser Verbund eine sehr erfreuliche Entwicklung genommen, und es bedarf und bedurfte immer mehr Mitarbeitern. Wir stellen im Verbund eben jedes Jahr ungefähr, also netto 120, 130 Mitarbeiter ein, davon einen erheblichen Teil hier in Dortmund. Und insofern ist das Gebäude auf keinen Fall zu groß geraten.
Ja.
Ja. Und es bietet natürlich auch Möglichkeiten der Begegnung, der Kommunikation in Form von ausreichend dimensionierten Konferenzräumen, Besprechungsräumen, Projektflächen. All das, was wir in unseren Altbauten in Dortmund leider lange Jahre nicht hatten.
Und Wachstum, wie schwer ist es, die Zahl, natürlich auch die Qualität, aber gerade auch die Zahl der Mitarbeitenden dafür zu gewinnen? Gibt es in der Unternehmenskultur aus Ihrer Sicht irgendeinen besonderen Wert, der andere Mitarbeiter anzieht und auch andere bindet?
Ja, also das kann ich eindeutig direkt bejahen. Aber noch kurz zurück zum Neubau. Hm. Der Neubau hilft auch.
Okay.
Es ist natürlich so, dass gerade jetzt bei den hart umkämpften Fachkräften, aber Auszubildenden, ein neues zeitgemäßes Bürogebäude mit vielen Annehmlichkeiten für die Mitarbeiter schlicht und ergreifend wirkt. Ja. Das ist attraktiv, und so wird das auch wahrgenommen. Was aber in diesem Gebäude, und das ist ja das Entscheidende, die Menschen betrifft, ist es im Kontinentale-Verbund tatsächlich so, dass die Unternehmenskultur, die Werte, wie gehen wir miteinander um, wie behandeln wir unsere Mitarbeiter und die Mitarbeiter uns natürlich, also was sind die Umgangsformen im Unternehmen, wie achtet man aufeinander, das wird noch sehr, sehr hoch geschrieben. Ich für mich persönlich kann sagen, ich bin seit dem 1. September 1995 hier im Verbund tätig. Und ja, natürlich neben einer interessanten Stelle und dem Gehalt war aber ausschlaggebend die Menschlichkeit, die ich hier schon direkt gemerkt habe und erfahren durfte. Das wird uns immer wieder bescheinigt, wenn man unten schon reinkommt, ist es immer schon die Frage, wie wird man an der Rezeption begrüßt? Mhm. Wie grüßen einen überhaupt die Mitarbeiter, die durchs Gebäude laufen? Und da bin ich sehr froh drüber, auch sehr stolz drauf und tue gemeinen Teil auch alles, was geht, um diese Kultur am Leben zu erhalten, die durchaus durch sehr traditionelle Werte gekennzeichnet ist, wie ich sie gerade schon angedeutet habe, Aufmerksamkeit füreinander, mal zu schauen, auch im hektischsten Geschäftsbetrieb, wie geht's eigentlich dem anderen, dem ich begegne, egal auf welcher Ebene ich mich hier im Unternehmen bewege, Respekt voreinander, Kommunikation auf Augenhöhe und Wertschätzung und Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit für ein Versicherungsunternehmen, glaube ich, ganz zentrale Werte, auf die wir sehr, sehr viel Wert legen. Ja. Und interessanterweise kommt das auch, wo man ja manchmal anderes liest, aber gerade auch bei der jüngeren Generation, auch bei Auszubildenden, sehr, sehr gut an. Mhm. Denn die suchen ja heutzutage auch eine sinnstiftende Tätigkeit in einem angenehmen Umfeld, was sie menschlich behandelt, mit Achtsamkeit behandelt, so wie sie das auch privat gerne möchten.
Stichwort vom Purpose letztlich auch und dass man sich da wohlfühlt. Zu den beiden letzten Punkten vielleicht unter den Top Ten. Einer ist noch, es wird immer wieder gesagt, dass es des größten Wachstums bedarf unter den Versicherungen, dass also mehr Fusionen geben würde. Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind ja organisch schon stark gewachsen im Laufe der letzten Jahre. Ich würde mal die These wagen, dann braucht man wahrscheinlich nicht zwangsläufig weitere Fusionen, um Skaleneffekte zu erzielen, oder?
Genau. Es gab ja auch in der Bankbetriebslehre immer die Diskussion um die kritische Mindestbetriebsgröße. Ja,
die wir nie gefunden
haben. Ja, genau. Ja, wir haben sie jetzt gefunden für unseren Verbund. Nein, wir haben jedenfalls jetzt, werden wir in diesem Jahr die 5 Milliarden Grenze bei den Prämieneinnahmen überschreiten. Von unten nach oben. Und das ist eine Größenordnung, wo wir selber merken, die es uns ermöglicht, selbstständig und eigenständig weiter zu agieren. Damit können wir auch regulatorische Erfordernisse und auch IT-Investitionen stemmen. Aber dazu bedarf es schon einer gewissen Mindestgröße, denn diese Investitionsbedarfe sind enorm gestiegen. Und da auch regulatorisch ist enorm viel, was wir an Mitarbeitern allein einstellen, um die ganzen neuen Vorschriften zu erfüllen und Reporting und alles, was daran hängt. Für uns ist das als Versicherungsverbund auch Gegenseitigkeit aber auch enorm wichtig, denn in unserer Geschäftsstrategie steht schon ganz vorne, dass all unser Bestreben darauf gerichtet ist, unabhängig zu bleiben und selbstständig zu agieren im Sinne unserer Kunden. Das gelingt übrigens ganz gut, wenn man nicht abhängig ist von großen Investoren oder anderen Gruppen, die einen übernommen haben. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Ziel. Und mit unserer Betriebsgröße können wir dieses Ziel auch erreichen. Mhm. Also auf gut Deutsch, wir haben momentan keinerlei Bedarf, übernommen zu werden. Aber wir möchten auch niemanden übernehmen, weil das ist auch immer mit einer immensen Arbeit verbunden. Ich habe vorhin erwähnt, wir haben die Mannheimer Versicherung in unserem Verbund seit 2012. Und wenn man Integration so betreibt, wie wir es tun, nämlich entsprechend unseren Unternehmenswerten, mit Respekt und Achtsamkeit und nicht immer Ruckverfahren, ist das ein Prozess, der auch sehr lang dauert.
Und zur anderen Richtung hin gefragt, quasi Verkleinerung. Es gibt immer mehr Versicherer, die auch Bestände verkaufen, also Teile ihrer Bestände eben entsprechend verkaufen, beispielsweise um sich zu fokussieren. Wäre das ein Thema bei Ihnen?
Nein, kann ich auch eindeutig mit Nein beantworten. Unser Unternehmensmotto, wenn man es mal so bezeichnen will, lautet nicht umsonst Vertrauen, das bleibt. Beides, das Vertrauen als solches und dass es bleibt, ist in der Versicherungswirtschaft elementar. Denn wir verkaufen abstrakte Produkte, die sich in der Regel erst in der Zukunft bewahrheiten, wenn sie realisiert werden. Das heißt, Menschen schenken uns ihr Vertrauen in einer sehr langfristigen Beziehung. Und deswegen ist es für uns schon in sich ein Widerspruch, wenn man aus irgendwelchen anderen Gründen plötzlich anfängt, diese Kunden, denn hinter den Beständen stehen die Kunden, das sind die Kunden, zu verkaufen. Das ist für uns, also in unserer Denke und in unserer ganzen Ausrichtung, es mag Notsituationen geben, die bei uns auch zum Glück nicht gegeben sind, aber in unserer Denke und Ausrichtung ist das nicht vorgesehen. Das widerstrebt unserem Anspruch, Vertrauen, das bleibt, zu bieten. Auch den Vertriebsbeziehungen gegenüber, denn es ist auch für einen Makler oder auch für die eigene Ausschließlichkeit nicht sonderlich schön, dem Kunden erklären zu müssen, dass das Produkt, was er ihm vielleicht gerade vor ein paar Jahren noch verkauft hat, mit Blick auf eine langfristige Beziehung, nun gerade den Produktgeber gewechselt hat. Passt nicht so ganz.
Kann ich nachvollziehen. Vielleicht noch zwei, drei persönliche Fragen. Sie haben Wirtschaftswissenschaft studiert. Hätte es dazu eine Alternative, einen anderen Wunsch gegeben?
Hat es sogar. Aber das Wirtschaftswissenschaftsstudium in Bochum war so anspruchsvoll und beanspruchend, dass ich das dann nicht mehr fortführen konnte. Ich habe also im Grundstudium tatsächlich noch Germanistik studiert und habe das auch sehr gerne getan. Und hätte mir tatsächlich auch ein als Berufsbild so etwas wie Lektor zum Beispiel vorstellen können. Das hat mich immer sehr gereizt. Aber die Berufsaussichten in diesem Bereich waren nicht so gut wie damals schon im in einer wirtschaftswissenschaftlichen Ausrichtung, sodass ich mich dann auf den Bereich Wirtschaftswissenschaft konzentriert habe. Das war vielleicht ja auch nicht ganz falsch.
Und Sie haben
lesen kann ich ja immer
nicht. müssen auch. Haben den Berufsweg in der Versicherungswirtschaft begonnen. Was fasziniert Sie heute noch daran?
Ja, das war ganz interessant. Auch da eine Transformation, würde ich sagen. Denn ich habe ja, wie gesagt, begonnen als Kapitalanlagenkontrolleur. Ja. Und das kam so. Ich habe an der Ruhr-Universität Bochum gab es ein Kontaktseminar, in dem Praktika auftraten und interessante Vorträge hielten. Es gibt es auch heute noch, aber in etwas anderer Form. Ich habe es noch so kennengelernt. Und da gab es den Vortrag des Finanzvorstandes der Allianz. Und den habe ich gehört. Und der berichtete über Kapitalanlagetätigkeit bei Versicherungen. Da habe ich damals gedacht, das ist ja super interessant, weil auf der Aktivseite einer Versicherung alles abgebildet wird, was an Kapitalanlagen zur Verfügung steht. Und man hat es noch relativ gut direkt im Blick. Speziell, wenn man als Kapitalanlagencontroller beginnt. Und so habe ich den Weg in die Versicherungswirtschaft gefunden, über die Kapitalanlage. Aber dann natürlich sehr schnell gelernt und gesehen, dass das eine wirklich hochinteressante und hochattraktive Branche ist. Denn man braucht für alles Versicherungen. Und Versicherungen sind so
in das systemrelevant.
Ist systemrelevant. Ohne die Übernahme von Risiken durch Versicherungen würden viele Initiativen nicht funktionieren. Es würden viele Geschäfte nicht getätigt. Das heißt, wir sind ja eigentlich so etwas wie der Schmierstoff für die gesamte Wirtschaft. Privat, aber auch für Unternehmen.
Einer der, so wie Banken auch.
Genau. Banken auch. So ist das ganz ähnlich. Und ohne Versicherung läuft eben nichts. Das heißt aber umgekehrt, wir beschäftigen uns mit allen Themen, mit allen Branchen, mit allen versicherbaren Risiken. Und das macht die Branche wirklich spannend. Und ja, es ist eine unglaubliche, vielfältige Tätigkeit.
Wie viele Versicherungsverträge besitzen Sie selbst?
Also ich habe ja gerade gesagt, ich bin Fan von Versicherungen. Ich sammle sie aber nicht, nur um eine zu haben. Ich würde sagen, ich habe die nötigsten Versicherungen natürlich abgeschlossen. Ich habe sie nicht gezählt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich nutze sehr gerne auch unseren Mitarbeiterservice im Hause, der mich berät und das empfiehlt, was ich brauche.
Aber man braucht keine 17 vielleicht als Durchschnittsbürger. Vielleicht reichen, das würde mich interessieren, 3 bis 5?
Ja, es reichen. Es müssen natürlich die Basisabsicherungen
da sein.
Das ist vor allen Dingen eine Haftpflichtversicherung, die komischerweise immer noch nicht alle Menschen haben, obwohl da sehr viel passieren kann. Man muss nur morgens aus dem Haus gehen und irgendeinen Unfall verursachen und schon hängt man am Fliegenfänger möglicherweise. Das halte ich für elementar. Man braucht natürlich eine gute Hausratversicherung. Das sind die Basics, Kfz-Versicherung sowieso, am besten auch noch eine Kaskoversicherung. Aber über diese Basisabsicherung hinaus ist es natürlich sinnvoll, nach wie vor aus meiner Sicht Altersvorsorge über Versicherungen zu betreiben. Da wird uns ja häufig vorgeworfen, das wäre alles so inflexibel. Ist es gar nicht mehr, wir haben auch sehr flexible Tarife. Aber es wäre alles so furchtbar langfristig, man müsste da ja drin bleiben. Da habe ich mich mal gefragt, was ist das für ein Einwand? Es geht ja um Altersvorsorge. Also ich muss ja etwas haben, wo ich diszipliniert werde, auch bis zum Ende dabei zu bleiben, sonst ist es ja keine Altersvorsorge mehr. Also eine gute Altersvorsorgeversicherung ist sicherlich sehr wichtig. Was auch wichtig ist, wird auch von vielen leider nicht abgeschlossen nach wie vor, ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist so ähnlich wie bei der Cyberversicherung. Das Risiko ist viel höher, als die Menschen es subjektiv für sich einschätzen. Das ist immer nach dem Motto, ja, ich kenne Fälle, wo es passiert ist, aber mir doch nicht. Dann passiert es leider doch.
Ja.
Und ich denke, das sind wirklich Basisabsicherungen, die man haben sollte oder haben muss.
Unsere Studierenden stehen bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich künftig beruflich zu behaupten?
Ich glaube, das sind immer noch dieselben wie vor vielen Jahren. Ich halte es für ganz wichtig, engagiert in den Beruf zu gehen und engagiert zu sein, auch erkennbar engagiert zu sein. Gerne auch über den eigenen Tellerrand hinaus, durch Projektarbeit zum Beispiel, wo auch mal andere im Unternehmen auf einen aufmerksam werden können und Talente entdecken können, wenn man vorankommen möchte. Gerade in Zeiten des Homeoffices Präsenz finde ich ganz wichtig, ja, dass man auch sichtbar ist,
sich wirklich
physisch einbringen kann. Aber es sind eben auch die alten Themen wie Disziplin. Man liest ja gelegentlich über die Gen Z und andere Generationen, dass es angeblich daran mangelt und man sich gar nicht mehr zusammenraffen kann, um bestimmte Dinge zu erreichen. Ich glaube nicht, dass das so ist. Aber man muss sich schon disziplinieren und gezielt auch auf bestimmte Dinge hinarbeiten. Und ganz wichtig, Neugier und Offenheit. Das gehört immer dazu. Und heutzutage, ich glaube, das hätten wir früher vielleicht nicht so genannt. Aber es ist, denke ich, immer wichtiger geworden, Resilienz. Ich halte das schon für wichtig. Wir bieten auch im Unternehmen Unterstützung an. Für Schaffung von Resilienz und Aufbau von Resilienz fangen wir auch schon bei unseren Auszubildenden an. Denn so behütet wie früher, ich zähle uns jetzt mal dazu, Generationen aufgewachsen sind und durchs Berufsleben gegangen sind. Es war ja, wenn ich zurückblicke, eigentlich immer alles gut. Es gab Krisensituationen, es gab Finanzkrisen und alles Mögliche. Aber allein zum Beispiel die militärische Gefährdungslage, die wir jetzt erleben, hatten wir so in
der Zeit. Es stürzt eigentlich sehr viel auf.
Es stürzt ganz viel, gerade auch auf die jungen Menschen ein. Stichwort Politik, die Rentensysteme, wie sich das entwickeln wird, die Sozialabgaben. Also es prasselt gerade jetzt auch auf die junge Generation vieles an Themen ein, die eher bedrohlich wirken. Und dazu natürlich die Anforderungen und Herausforderungen am Arbeitsplatz. Dazu zählen auch Themen wie digitale Transformation, auch bei uns. Da kommt ständig was Neues. Man ist ständig, muss man sich in neue Dinge einarbeiten. Und das muss man auch sehen, dass das eine Belastung ist für die jungen Menschen.
Ja.
Und deswegen halte ich es für ganz wichtig, neben diesen eher traditionellen Themen auch darauf zu achten.
Ja.
Und auch junge Menschen auch im Unternehmen zu unterstützen, dass sie resilient sind und sich nicht umhauen lassen durch die Entwicklung.
Ja. Letzte Frage, die eigentlich gar keine Frage mehr ist, sondern wir haben jetzt viel über Veränderung, über Transformation zusammen gesprochen. Und daher die Bitte um die Satzergänzung. Wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, wie würden Sie den fortsetzen?
Eigentlich erwartungsgemäß. Transformation unbedingt, aber bitte mit Vertrauen, das bleibt.
Dann, lieber Dr. Schmitz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute den Puls fühlen durften. Und man merkt ja auch, der Puls geht nach oben bei ganz vielen Themen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bedanke ich mich aber auch für die kritische und abgewogene Einschätzung der Dinge. Auch das hilft, resilient zu bleiben. Also persönlich, aber auch natürlich für die Unternehmung alles Gute und herzlichen Dank für die Vermittlung der Erfahrung.
Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich wünsche der Reihe noch ganz viel Erfolg.
Dankeschön.